herzlich willkommen zum Schreibcast. Eine kleine Vorankündigung, bevor es gleich so richtig losgeht. Dennis sagt gleich, dass wir heute über das Medium sprechen. Das machen wir erst in zwei Wochen, also das nächste Mal. Heute geht es um unsere Schreibprojekte ganz ausführlich und unsere Schreibzweifel und wie wir damit umgehen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Schreibcast. Hallo Birte.
Hallo Dennis.
Wir sind gerade Zeit der Aufnahme an einem warmen Sonntagvormittag. Zumindest bei mir ist es warm. Ich glaube, gerade ist es überall halbwegs warm. Und wir haben beide im Vorgespräch schon festgestellt, dass wir Allergiesymptome natürlich sofort wieder haben. Birte, deine Allergiesymptome sollten die Aufnahme nicht beeinflussen. Meine eventuell schon. Ich habe nämlich jetzt wirklich, also mir läuft so ein bisschen die Nase und habe das Gefühl, ich habe so ein bisschen nasale Stimme. Wenn ihr das raushört, es liegt am Frühling. Ja, was wollen wir heute machen? Wir haben uns ein Thema genommen, das wir so ähnlich schon mal hatten. Nämlich, ich hatte es mal nachguckt, in einer unserer früheren Episoden, je nach Zählung, das ist jetzt wieder nach meiner Tabelle, ist es 16 oder 18. Damals hatten wir aber, glaube ich, noch nicht diese Füllerfolgen, also müsste 16 stimmen. Da haben wir über Online- oder Offline-Schreiben gesprochen. Wir nehmen das Thema heute nochmal auf, aber natürlich mit einem anderen Schwerpunkt, in dem wir ein bisschen reden wollen über das richtige Medium zum Schreiben. Und was zum Beispiel halt der Unterschied sein kann, ob man jetzt an einer Tastatur tippt oder handschriftlich schreibt. Darum soll es heute gehen. Gleichzeitig haben wir heute aber auch wieder, ist wieder die zweite Folge im, die erste Folge im Monat, je nachdem. Es ist auf jeden Fall eine Folge her, in der wir nicht über unsere Schreibprojekte gesprochen haben. Gott, das ist super kompliziert erklärt. Heute geben wir ein Update zu unseren Schreibprojekten. So, da haben wir ja gesagt, das machen wir dieses Jahr, dass wir einmal im Monat darüber sprechen und heute ist es schon wieder soweit. Schlimm, wie die Zeit vergeht. Mit was wollen wir denn starten? Das haben wir eben nicht abgesprochen. Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, zuerst ein Update über unsere eigenen Projekte
gegeben. Das machen wir heute auch so.
Machen wir heute auch so? Okay, gut. Beim letzten Mal hatte ich gar kein Update dabei. Diesmal habe ich was, kann ich stolz verkünden.
Dann erzähl mal.
Okay, das lässt mich schon ein bisschen vermuten, wie es bei dir. Ich frage dich trotzdem gleich noch, wie es bei dir aussieht. Also, bei mir, ich habe beim Schreiben meines persönlichen Pen-and-Paper-Systems im letzten Monat gemerkt, dass ich sehr, sehr ziellos vor mich hin denke und auch schreibe. Was bei mir ja eigentlich mein üblicher Schreibtyp ist, im Schreiben nachdenken und dabei irgendwie auch Struktur herstellen. Und ich habe gemerkt, das klappt gerade nicht besonders gut. Ich komme nicht voran. Deshalb habe ich mich entschieden, meinen Schreibtyp zu wechseln und für mich untypisch mir erstmal eine Struktur aufzubauen, um dann ein bisschen zielgerichteter schreiben zu können. Und das bedeutet, ich habe mir eine Gliederung erstellt. Ich habe ein Gliederungsdokument gemacht, um überhaupt erstmal eine Idee zu bekommen, was ich denn alles aufschreiben muss für mein eigenes Pen and Paper. Denn das ist ja immer noch mein Problem, da habe ich schon mal drüber gesprochen. Ich weiß noch nicht, wie lang das werden soll. Es soll mehr werden als ein One-Pager, also diese ganz, ganz kleinen RPGs, weil ich habe mehr Ideen, als ich auf einer oder zwei Seiten zusammenschreiben könnte. Es soll jetzt aber auch nicht so ein voll umfassendes Buch werden. Also würde ich einen Roman schreiben, dann würde man sagen, ich arbeite irgendwie so an sowas wie einer Novelle. Ich weiß nicht, ob es dafür im Pen-and-Paper-Bereich einen eigenen Begriff gibt für diese Länge. Naja, es ist ein bisschen schwierig, das festzufahren. Und was ich gemacht habe im letzten Monat ist, ich habe sehr, sehr viele Regelwerke von Rollenspielen genommen, welche, die ich hier stehen hatte, welche, die ich mir dann online das Inhaltsverzeichnis besorgt habe und habe die ausgewertet. Ich habe ein Dokument erstellt und habe quasi einfach nur Inhaltsverzeichnisse von Rollenspielen abgeschrieben und habe dann versucht, die Kapitel, die dort auftauchen, zu kategorisieren. Und Kategorien sind sowas wie Grundregeln, grundlegende Konzepte der Spielwelt, Charaktererstellung, Regeln für Kampfsysteme, sowas in der Art. Und habe versucht zu identifizieren, welche dieser Kapitel kommen in jedem Rollenspiel vor. Unabhängig vom Setting, unabhängig von der Länge. und aus diesem und dann, ach so, und dann natürlich noch überlegt, wie sind die angeordnet in den verschiedenen Rollenspielen. Und habe dann gemerkt, das ist teilweise wirklich super unterschiedlich, wie die angeordnet sind. Also zum Beispiel, kommen zuerst die Regeln oder kommt zuerst eine Erklärung der Spielwelt. Das ist wirklich komplett unterschiedlich. Und ich habe mir dann daraus quasi eine Struktur erstellt und mir dann für mich eine Gliederung aufgestellt, die jetzt so aussieht, dass ich als Kapitel habe, dass ich auch anfangen möchte mit der Spielwelt, also wirklich erstmal Erklärung der Spielwelt, dann Grundregeln, zweites Kapitel, dann drittes Kapitel Ideen für den Charakterbau oder nicht Ideen, sondern Regeln für den Charakterbau und dann alternativ, also alles nach diesen drei Kapiteln ist eigentlich schon alternativ. Ich glaube, die drei bräuchte ich, um zu einem spielbaren Prototypen zu kommen und um das gegebenenfalls irgendwann mal veröffentlichen zu können in einem sehr, sehr kleinen Umfang. Und dann habe ich alternativ quasi halt noch Kapitel zu, wie wird die Welt aufgebaut und wie wird das erzählt. Und ein Kapitel für den Spielleiter, also die Person, die das Ganze erzählen soll. Und ein Kapitel zu so ein bisschen, ja, ich sag mal so zusätzliche Ressourcen, sowohl für Spielende als auch für die Person, die das leitet. Aber das ist alles so optional. Meine Idee würde auch funktionieren, wenn ich nur die ersten drei Kapitel umsetze. Aber die in dieser Reihenfolge, darauf habe ich mich jetzt geeinigt. Und dann habe ich zuletzt alles, was ich schon hatte an Ideen und kleinen Notes, die ich mir notiert habe, in diese 3 bis 6 Kapitel, also das meiste von dem, was ich schon hatte, ist tatsächlich auch in die ersten 3 Kapitel gewandert, die ich als notwendig ansehe. Und ein bisschen was ist in das Erzählerkapitel gegangen. Ja, genau, das habe ich gemacht. Das heißt, der Text selbst ist nicht so sehr gewachsen, das Drumherum, aber ziemlich stark. Und ich habe natürlich auch viel gelesen, dadurch, dass ich mir diese ganzen Systeme und Regelwerke angesehen habe.
Und wie fühlt sich das an, dass du das jetzt so erarbeitet hast? Das klingt jetzt für mich wie ein Gerüst, was du dir da erstellt hast.
Ja, genau. Also genauso fühlt es sich auch an. Gibt mir tatsächlich jetzt irgendwie Sicherheit und eine Idee, wie ich weitermachen kann. Also ich habe jetzt das Gefühl, dass ich, egal für welche Art des Schreibens ich mich jetzt entscheide, ob ich sage, ich möchte jetzt chronologisch vom ersten bis zum letzten Kapitel schreiben oder springend schreiben, dass ich beides machen kann. Und ich glaube, das springende Schreiben wird realistischer sein, weil ich bin ja auch immer noch so in der Brainstorming-Findungsphase für das, was eigentlich da drin stehen soll. Das heißt, ich kann das nicht einfach runterschreiben, aber jede Idee, die ich jetzt bekomme, kann ich einfach schon mal an eine bestimmte Stelle in dem Dokument packen. Und damit finde ich das auch schneller wieder und damit fällt es mir dann auch leichter, das anzuordnen.
Mhm. Ja. Und wenn du sagst, es ist eigentlich ja nicht der Schreibtyp, nach dem du schreibst, ist dir das denn schwergefallen, jetzt so vorzugehen?
Es hat auf jeden Fall eine ganze Weile gedauert. Also das alles, was ich jetzt beschrieben habe, hat halt wirklich so den ganzen Monat eingenommen. Mhm. Nicht das Schreiben an sich, aber bis ich mich überhaupt dazu gebracht habe, das so anzuordnen. Es hat sich aber auf jeden Fall richtig angefühlt. Also es war wirklich auch sehr erhellend, diese ganzen Regelwerke zu nehmen. Also wenn ich diese ganzen sage, dann habe ich jetzt in meinem Gliederungsdokument, also ich habe ein eigenes Dokument, wo ich jetzt quasi, das heißt Gliederung anderer Regelwerke, da habe ich jetzt gerade 10 verschiedene größere Sachen drinstehen. Bekannte Sachen wie Dungeons and Dragons, neuere, sehr bekannte Sachen wie Blades in the Dark, aber auch so ein paar, ich sag mal, exotischere Kandidaten wie Wonder Home oder die Wild Sea, die jetzt noch ganz neu sind oder die noch nicht so ein großes Publikum haben. Ich wollte eine große Bandbreite abdecken. Und also dieses Dokument zu erstellen hat eine ganze Weile gedauert, aber auch einfach so, weil ich halt so eines dieser Bücher pro Abend, an dem ich mich hingesetzt habe und das geschrieben habe, durchgearbeitet habe. Also ja, ungewohnt, aber fühlt sich richtig an. Gibt
und hast du dir dann
Sicherheit
beim Lesen direkt Notizen gemacht oder?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe so die Bücher durchgeblättert. Es war immer der Unterschied, kannte ich das Regelwerk schon? Ich habe halt erstmal alles genommen, was ich hier daheim schon stehen hatte. Mhm. Die kannte ich dann ja alle schon und dann habe ich halt nochmal so ein bisschen online gesucht. Zum Beispiel Dungeons and Dragons ist ja wahrscheinlich so das bekannteste Rollenspiel der Welt. Das habe ich aber selbst nicht. Habe ich auch gar kein Interesse dran, mir das zu kaufen. Ist mir so ein bisschen zu oldschool, sag ich mal. Aber das ist natürlich so ein Genre-König, nach dem sich auch ganz viele andere richten. Und das habe ich jetzt bewusst relativ zuletzt gemacht, weil ich da dann ja auch wirklich nur mir das Inhaltsverzeichnis besorgt habe, in so einem Blick-ins-Buch-Ding irgendwo. Und deshalb musste ich vorher die anderen Sachen erstmal lesen. Also da habe ich mir dann keine großen Notizen gemacht. Ich habe dann halt so die Bücher, die ich hatte, habe ich durchgeblättert, habe dann einfach erstmal ganz simpel das Inhaltsverzeichnis abgeschrieben. Das ist ja keine große Denkleistung. Und dann habe ich so während dem Durchblättern, habe ich mir dann quasi meine eigenen Kategorien hinter die Kapitel geschrieben. Na, eigentlich habe ich das schon so ein bisschen parallel gemacht. Stimmt schon, du hast recht. So halt in das Kapitel reingelesen und dann für mich entschieden, okay, das Kapitel ist jetzt grundlegende Charaktererstellung. So kann ich das nennen. Und dann habe ich währenddessen, also so im Laufe dieses Monats, habe ich halt quasi diese Kategorien für mich erstellt. Da bin ich übrigens auf, ich habe es nicht nummeriert, warte mal, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ich habe 14 grundlegende Kategorien für mich erstellt von Kapiteln, die in so Büchern auftauchen können. Es ist wahrscheinlich, keine Ahnung, ob ich damit irgendwann jemals was anfangen kann, wenn ich irgendwann mal so eine Narratologie das Pen-and-Paper-Rollenspiels schreiben möchte, dann sind die vielleicht hilfreich.
Ja, also die, und die füllst du jetzt mit deinen Sachen.
Genau, aber ich benutze nicht alle dieser 14. Also nee, ich benutze maximal 6 dieser 14.
Du benutzt das als Grundgerüst erstmal.
Genau, ja, exakt.
Ja.
Da sind zum Beispiel auch so Kategorien dabei, wie zum Beispiel eine der Kategorien, die ich identifiziert habe, ist zum Beispiel Regeln für Fahrzeuge. Das ist für meins völlig egal. Also das ist viel zu detailliert. Oder Beispielszenarien, wo dann schon so vorgefertigte Geschichten geschrieben werden, die man halt einfach so nacherzählen kann. Das haben ganz viele, gerade große Systeme, werde ich auch erstmal nicht machen. Also das ist überhaupt kein Fokus bei mir.
Das ist ja, ach scheiße, jetzt weiß ich nicht, was ich gerade sagen wollte. Ach genau, ich wollte sagen, dass das ist, was Menschen so sagen mit Lesen, um zu schreiben, und zwar nicht, um sich Informationen zu suchen, sondern um, na, ist auch eine Form von Informationen. Genau, das ist Yvonne Krause, glaube ich, heißt die, die hilft so beim Sachbuchschreiben und so, und hat bei Instagram letztens so einen Post veröffentlicht zu die AutorInnenbrille aufsetzen beim Lesen. Und das, so klingt es. Das ist, glaube ich, das, was Menschen meinen, wenn sie das sagen. Ja, vielen Dank. Das klingt ja, als ob du ganz schön weit gekommen bist. Hattest du bestimmte Zeiten, zu denen du das gemacht hast? Hast du es tatsächlich jeden Abend gemacht, so wie du gerade gesagt hast? Oder?
Nee, nicht jeden Abend. Ich habe es ausschließlich an Abenden gemacht, aber unregelmäßig. Wann immer ich im letzten Monat mal Zeit gefunden habe, war meistens eher unter der Woche. So unter der Woche mal abends irgendwie 2 Stündchen. Das war immer so eine gute Zeit, um eines dieser Bücher durchzuarbeiten. Irgendwie so 2 Stunden in etwa.
Spannend finde ich ja daran, dass du trotzdem sagst, dass du nicht weitergekommen, also dass du nicht viel, du hast zwar was gemacht, hast du gesagt, aber so viel Textkorpus hast du, also Textkorpus, so viel Text hast du jetzt nicht erstellt, sondern eher
genau,
am Gerüst.
Es ist diese Trennung, genau. So, wenn man nur auf den Text guckt, sieht das nicht aus, als hätte ich faktisch viel geschrieben, okay. Aber ich habe viel Denkarbeit geleistet.
Ja.
Aber so, also ich habe ja das Dokument hier vor mir. Das eine Dokument, was ich erstellt habe, umfasst 593 Wörter.
Ah, ich verstehe.
Das ist nicht sehr viel, aber das ist halt trotzdem dieses Dokument, in dem ich all diese Gliederungen aufgeschrieben habe. Und in meinem anderen Arbeitsdokument hat sich eigentlich nur eine Gliederung von 6 Kapiteln erstellt. Das ist auch nicht so viel. Das sind, warte. Ja, deutlich weniger. Also das sind irgendwie, lass es 100 Wörter sein. Nee, das, auf gar keinen Fall 100 Wörter. Ja, aber ja.
Das finde ich ja bei Scrivener, beim Überarbeiten manchmal so frustrierend, dass Überarbeiten bedeutet, dass du mehr Wörter verlierst manchmal, als du dazu gewinnst. Und ich stelle gerade fest, also, möchtest du noch was erzählen zu deinem Schreibprojekt? Sonst starte ich gleich direkt.
Ich bin, das war's, was ich gemacht habe. Mehr ist es nicht.
Mehr nicht.
Aber trotzdem bin ich sehr zufrieden damit, mit dem letzten Monat, ja.
Klingt auch so. Also klingt sehr gut. Ich bin ja gerade bei meinem, mein Ziel ist ja gerade wenigstens einmal die Woche. Und das halte ich auch ein zurzeit. Genau, ich habe jetzt gerade gedacht, ob ich nicht wieder dieses Ziel ein bisschen erweitern müsste. Müsste ich mir sozusagen mehr feste Tage setzen. Und merke, dass das eine frustrierende Sache ist. Wie gesagt, es gibt so Tage, an denen ich mehr Wörter verliere, als ich dazu gewinne. Und gleichzeitig merke ich jetzt beim zweiten Durchlauf, dass der Text noch gar nicht an allen Stellen soweit ist, dass es wirklich ums Überarbeiten geht, sondern manchmal geht es auch ums Erarbeiten. Und da habe ich gedacht, ich wäre schon weiter. Und das spannend, und deswegen dachte ich, vielleicht brauche ich das häufiger, also nicht nur einmal die Woche, weil durch einmal die Woche, ich weiß nicht so genau, ob das anders wäre bei täglich, aber es ist zumindest gerade die Idee, möglicherweise nach dem Motto, auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner, ist die Idee, dass ich dann nicht so doll mit diesen Selbstzweifeln vor jedem Dokument öffnen zu tun hätte. Das habe ich gerade, dass ich jedes Mal wieder an dem Punkt bin, an dem ich denke, oh, es ist bestimmt alles ganz schlimm, was mich erwartet. Oder, also das ist natürlich auch schon gut, wenn ich das denke, dann bin ich ja schon richtig weit. Was ja in Wahrheit passiert, ist ganz oft, dass ich irgendeinen anderen Quatsch mache, Tetris spielen, statt zu schreiben und dann ja gar nicht dahin komme, zu merken, warum ich gerade nicht schreibe. Und das, warum ich nicht schreibe, ist, weil ich Sorge habe, festzustellen, dass es nicht gut genug ist. Und da wäre mein Gedanke, dass wenn ich das häufiger mache, ich da vielleicht gar nicht wieder so doll reinkomme. Sozusagen in einer Woche sich wieder was aufbauen kann. Ich weiß nicht, ob das Quatsch ist.
Wieso soll das Quatsch sein? Warum hast du das Gefühl, ich versuche es gerade in eine klügere Frage zu verpacken, aber irgendwie fällt sie mir nicht ein.
Ja. Also du wolltest wissen, wieso das Quatsch sein sollte. Okay.
Ja.
Genau, warum das Quatsch sein könnte, wäre genau das, was ich gesagt habe, diese Gedanke, ich könnte denken, dass auf der anderen Seite das Gras grüner ist, also dass ich jetzt ein System habe, das funktioniert, also es funktioniert zwar nicht, also ich habe ja zwar diese Selbstzweifel und das ist ein kleiner Kampf, den Computer oder die Datei zu öffnen, aber ich mache es ja, also insofern funktioniert es und ich meine Sorge ist, dass wenn ich jetzt dieses System ändern will, ich nur wieder an dem System rumdoktor, um mich sozusagen abzulenken von dem Prozess.
Mhm. Okay, verstehe. Ja.
So.
Ja.
Also ich verlagere sozusagen, eigentlich ist das, was ich ja mache, ist die ganze Zeit Pflaster aufkleben. Also ich verlagere das, den Schmerz woanders hin oder ich sag irgendwie, ich habe Selbstzweifel, ich habe Angst, dass das nicht gut genug ist, dass ich Angst vor Kritik, eben die Scham beim Schreiben und statt die anzugucken und zu sagen, alles klar, es ist vielleicht Zeit, sich mit diesem inneren Konflikt, mit dem Thema, worüber wir ja letztes Mal gesprochen haben, zu beschäftigen, ist das, was ich mache, ist zu sagen, was ich mache, umgehen, um den Schmerz nicht mehr zu fühlen. Ich mache sozusagen Verhaltenstherapie.
Ja, okay.
Und das ist, glaube ich, langfristig nicht zielführend.
Ja.
Oder es ist irgendwie mittelfristig, also kurzfristig ist es zielführend, vielleicht, wahrscheinlich. Aber es ist nicht langfristig zielführend. Und ich glaube, es wäre sozusagen besser zu gucken, auf diesen Schmerz zu gucken und zu sagen, ja, es kann sein, dass Leute das blöd finden, was ich da schreibe.
Ja. Mhm. Also, das ist ja auf jeden Fall ein Gefühl, dem du dich früher oder später so oder so stellen musst.
Ja, und jetzt stelle ich mich dem, also ja, sowieso auch implizit einmal die Woche stelle ich mich dem ja. Also, das heißt, wenn ich das einmal.
Ja.
Genau. Und eigentlich will ich das sozusagen, das, was ich ja erzählt habe, warum ich das täglich machen wollen würde, wäre ja, um dieses Gefühl nicht mehr zu fühlen. Ne, wenn ich in die stärkere, in die Routine komme, dann hinterfrage ich das nicht mehr. Wie ich eine Zeit lang das hatte mit dem 7 Uhr morgens immer geschrieben, live auf Instagram.
Ja.
Das habe ich nicht hinterfragt, das habe ich gemacht.
Mhm. Ja. Ist halt, also genau, es ist so ein bisschen die Abwägungssache, ob du, wenn du in so eine Routine kämst, das dann auch so produktiv machen könntest, dass du wirklich dann, dass du vorankommst, dass du was produzierst, mit dem du zufrieden bist und dass das dann dazu führen würde, dass du sagst, okay, das führt eventuell dazu, dass dieses Gefühl, dieses Angstgefühl von die Leute wollen das gar nicht lesen, abgeschwächt wird.
Und das glaube ich nicht. Ich glaube, es würde an einer anderen Stelle wieder aufploppen. Wenn ich mich jetzt nicht mit dem Gefühl auseinandersetze, dann ist es vielleicht später, denke ich, mein Cover ist nicht gut genug. Ich habe ja zum Beispiel eigentlich diese 120 Schreibimpulse gesammelt. Finden. Ich habe die fertig, ich habe quasi das Dokument erstellt und jetzt hänge ich mich an so Mini-Sachen auf, wie wenn ich das bei Amazon hochlade, muss ich ja irgendwie noch so eine Impressumsseite gestalten. Wie macht man denn das? Ja, könnte ich jetzt einfach mal googeln? Habe ich nicht.
Und ist aber auch ein bisschen früh.
Nee, bei den 120, ich habe 120 Schreibimpulse erstellt, die sind fertig. Das ist ein fast fertiges Dokument. Okay. Also die 120 Schreibimpulse sind fertig. Ich habe die dreimal gecheckt. Mhm. Ich habe die 120 mal überarbeitet gefühlt. Es hat sogar ein Design inzwischen, mit dem ich zufrieden bin. Und ich sage, aber ich habe kein Cover, mit dem ich zufrieden bin.
Verstehe. Das heißt, die Lösung muss sein, du musst dich mit diesem Gefühl auseinandersetzen. Ja. Nicht nur für dein privates biografisches Schreibprojekt, sondern eigentlich auch für dein berufliches Schreiben.
Ja.
Dann ist so ein bisschen, also ich meine, dann ist halt die Frage, wie du da am besten hinkommst. Ich meine, wir haben in der letzten Folge über Gelassenheit gesprochen.
Ja, also das ist tatsächlich, also ich arbeite dran.
Und du hast dich ja damit
dran
auseinandergesetzt. Also das wäre die eine Sache natürlich, dass du sagst, okay, so du akzeptierst, dass es sein könnte, dass niemand das lesen möchte, dass das aber völlig irrelevant dafür ist, ob du es schreibst und gerade bei dem, was du schon geschrieben hast, dass du halt sagst, naja, aber gut, aber hochladen kannst du es ja trotzdem. Weil
wenn wir da jetzt weiter drüber reden, dann ist das unsere Podcast-Folge von heute. Aber ich könnte da jetzt ja direkt drauf einsteigen. Ich finde es hochspannend, dieses Thema, was wir sowohl bei Anne Lamott hatten, als auch bei Chuck Palahniuk, das Thema von Zeit zum Schreiben nehmen und beide sagen, ihr müsst schreiben, egal ob das gut wird oder nicht, egal ob du veröffentlichst oder nicht, du musst erstmal schreiben und dann aber der Gedanke von, aber was, wenn ich nicht zum Ziel komme, lohnt sich dann, sich jetzt die Zeit dafür zu nehmen? Also, weißt du, wir alle haben einen vollen Tagesablauf, wir alle haben mega viel Termine, wie kann ich vor mir, vor meiner Familie, vor meinen Freunden, von meinem Terminkalender rechtfertigen, dass ich mich jetzt hier hinsetze und schreibe.
Ja.
Und da habe ich
erstmal ganz kurzer Einschub. Dann lass doch mal darüber reden. Unser anderes Thema läuft uns nicht weg.
Können wir auch das nächste Mal machen, ne? Es ist eigentlich ein spannendes Thema, an dem wir hier gerade sind.
Genau, weil ich guck auch gerade schon auf die Uhr. Ja. Wir müssten so oder so, weil wir heute ja auch ein Zeitlimit haben, wie lange wir aufnehmen können, wir müssten das andere Thema eh schon relativ kurz in dran packen. Dann lass doch darüber reden und ich editiere das am Anfang oder wer immer von uns schneidet.
Ja.
Mache einen kleinen Disclaimer vorne dran mit, nope, darüber reden wir heute nicht. Weil finde ich nämlich gerade sehr spannend. Genau, also genau dieses so, ja, also das ist ja so ein bisschen Rechtfertigungsdruck, der aber eigentlich erstmal nur von dir kommt, oder? Oder hast du in deinem Umfeld Leute, die dich wirklich danach fragen, warum du das schreibst? Oder warum lange schon daran schreibst?
Nee, in meinem Fall kommt es nur von mir. Und das ist total strange, weil da das ist echt der Hammer. Ich würde gerne wissen, wenn das Leute hören, wie das euch geht damit. Weil ich bin einfach so wahnsinnig gut mit Ausreden. Das ist so richtig so. Das ist ein Grund, warum ich Leuten nicht davon erzähle. Also ich erzähle ja hier im Podcast davon, aber ich erzähle nicht meiner Familie, dass ich dieses Schreibprojekt habe.
Ja, so. Die wissen das nicht?
Nee, ich glaube nicht. Oder habe ich davon schon erzählt? Sie fragen auf jeden Fall nicht, weil...
Ja.
Upala. Weil, was ist, wenn ich das nicht beende?
Das ist ja nochmal eine andere Ebene. Das ist ja eigentlich die genau gegenteilige Ebene. Also oder diese beiden Ebenen zusammen führen ja können ja ganz schnell zu einer kompletten Blockade führen. Wenn du dir einerseits denkst, du darfst dir eigentlich keine Zeit nehmen dafür, weil das könnte kritisiert werden.
Naja,
oder du kannst es nicht vor dir selbst rechtfertigen.
Das hängt
und gleichzeitig du denkst, ja, aber was, also Was denken die denn, wenn es fertig wird?
In meinem Kopf hängt es zusammen. Nee, das denken sie, wenn es nicht fertig wird.
Wenn es nicht fertig wird, genau.
In meinem Kopf hängt es eng miteinander zusammen. Mhm. Und zwar.
Ja, aber das würde dann ja bedeuten.
Also, das ist total spannend. Wir haben doch vorhin mal kurz über Punkmusik gesprochen, im Vorgespräch.
Ich würde sagen, nicht on air. Ja,
nicht genau. On air, nee, im Vorgespräch. Und ja. Da habe ich gesagt, dass das ganz viel ja so ist, dass es wird ja nicht von einem perfekten Punkt gestartet, sondern Punkmusik entsteht ja ganz oft aus dem, wir können es zwar nicht, aber wir probieren es aus, wird schon geil, Hauptsache macht Spaß.
Ja.
Und es wird ja, was du dann ja auch gesagt hast, es wird vielen Bands werden dann ja kritisiert dafür, dass sie quasi zu gut werden.
Genau.
Und das, an diesem Punkt komme ich nicht. Und das finde ich total spannend, weil ich ganz oft neidisch auf Bands gucke. Ich komme da mit dem Schreiben nicht hin. Ich komme da mit dem Blog hin, das ist okay, aber mit diesen Buchprojekten komme ich da nicht hin. Noch nicht.
Ja.
Und ich gucke oft neidisch auf Bands, weil ich denke, das ist egal, weil es geht nicht darum, ob die in den Charts landen. Es geht darum, dass die einen geilen Abend erstmal miteinander verbringen.
Ja. Einerseits ja und andererseits muss man dann ja auch wieder, ich glaube, das ist auch wieder so eine, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite des Zaunes Sache, dass ich mir sicher bin, dass auch diese Bands und selbst wenn es die letzte schrullige Kneipenband mit wir touren einfach nur ganz regional und uns kennen eigentlich auch nur so 200 Leute, wenn es hochkommt, dass selbst diese Bands regelmäßig Diskussionen darüber führen werden, in welche Richtung es eigentlich gehen soll. Ob man nicht doch mal irgendwie versucht, sich ein bisschen zu professionalisieren, ob man nicht doch mal versucht, irgendwie ein bisschen bekannter zu werden und, und. Ich glaube, bei vielen, wo wir von außen drauf gucken und sagen, wow, die machen das einfach mal, das ist ja super bewundernswert, ist super viel Zweifel und Richtungsstreits und Planungen und so weiter im Hintergrund. Bin ich mir sehr, sehr sicher.
Ja, absolut. Ich habe gerade drüber nachgedacht, weil also ich kriege ja hier einfach viel auch Band-Themen mit an meinem Wohnprojekt zu Hause. Gerade gestern hat sich hier eine Band getroffen, also weil einer von denen hier wohnt und um sich mal wieder zusammenzupuzzeln und mal wieder ohne was. Und dieses, es hat, glaube ich, bei Bands dieses Für und Wider. Zu einem sind es eine Gruppe und das macht eher, dass man zusammenkommt. Ne, wir sind ja auch, dass wir diesen Podcast zusammen machen. Ich wollte gerade sagen, dass ich den mit dir mache, oder du den mit mir. Aber das, weil ich gerade nur über mich nachgedacht habe, weil ich dachte, für mich macht das ganz viel Commitment. Also für mich macht das ganz viel, dann sitze ich hier am Sonntag um 10.
Ja.
Oder 10:30. Und dann schneide ich das an diesem, für diesen Montag. Ja, bei mir ist es oft erst um 22 Uhr und bei dir schon um 19 Uhr. Aber es ist am Montag, geht's raus.
Ja.
So. Und das ist für mich ganz viel diese Social-Geschichte. Und bei den Bands merke ich natürlich auch, dass es gleichzeitig aber auch einen Nachteil in Anführungsstrichen hat, weil das natürlich auch viel
Trouble. Ja, es ist halt ein noch größeres Gebilde, ne?
Also das ist dann nicht. Genau, was du sagst,
da sind es in der Regel nicht zwei Leute, die aushandeln müssen, was sie eigentlich machen wollen mit diesem Projekt, sondern da sind es dann halt gerne auch mal 3, 4, 5 Leute. Und wenn die alle gleichberechtigt sind, dann ja, also das
genau.
ist ein bisschen anstrengender. Das ist, glaube ich, bei allem was so größer. Ich glaube, das geht bei so im kunstschaffenden Bereich, wenn du, keine Ahnung, so ein Theaterensemble hast, wo halt nicht, also da gibt es ja aus guten Gründen dann Intendanten und so, die Richtung bestimmen, sodass das kein basisdemokratischer Prozess ist.
Ja.
Stelle ich mir auch immer super schwer vor, um es aufs Schreiben zu ziehen, wenn man so Autorenkollektive hat, also so verschiedene Menschen, die unter Pseudonym ein und dieselbe Sache schreiben. Also, aber die werden ja auch ganz oft dann auch geleitet, das ist dann ja auch so kommerzielles Schreiben für irgendeine ganz populäre Reihe und das sind dann x verschiedene Autoren, die diese Reihe bedienen, aber da gibt es dann natürlich Menschen, die die Fäden in der Hand haben, aber so kollaborative Schreibprozesse sind halt auch, also wahnsinnig komplex, so haben wir ja selbst auch schon Erfahrung mit.
Ja, total komplex, kommst du ganz viel an deine Themen ran. Und gleichzeitig war es für mich jedes Mal so, dass ich gedacht habe, dass ich war immer dankbar über diese Erfahrung und ich war immer dankbar am Ende über die Gruppe, weil ich mich sozusagen so sehr angezweifelt habe, dass hätte ich das alleine durchgezogen, Fragezeichen.
Genau, geht mir ganz genauso und das führt jetzt, glaube ich, auch wieder zu dem, was du eben gerade gesagt hast, da will ich nochmal anknüpfen, weil in all diesen kollaborativen Schreibprozessen, die wir hatten, sei es eine Dreiergruppe oder was waren wir das eine Mal, 6 Leute?
Genau, 6 Leute und auf Englisch.
6 Leute und auf Englisch. Da war das Gute so, man hatte nicht diesen Moment, wo alle gleichzeitig gesagt haben, oh, das ist es nicht wert, das ist uns jetzt gerade zu aufwendig. Irgendeine Person gab es immer, die gesagt hat, nee, jetzt machen wir weiter. Und man dann ja auch die Verantwortung ein bisschen aufteilen konnte. Ja. Zum Beispiel in die verschiedenen Arbeitsphasen. Einige Leute haben mehr in der Struktur gemacht, einige Leute haben es mit Inhalt mehr befüllt und einige Leute haben bei der Überarbeitung mehr gemacht.
Ja.
Und es gab aber immer irgendeine Person, die einspringen konnte und sagen konnte, okay, ich habe gerade die Energie, dann übernehme ich jetzt hier den motivationalen Aspekt, damit wir die Deadline einhalten können.
Also woran ich mich noch voll gut erinnere bei diesem großen Schreibprojekt, ist wirklich das Kill Your Darling-Schmerz. Dass du so einen Absatz, weißt
ja.
du, ich weiß das noch genau, dass ich einen Absatz geschrieben habe und gedacht habe, ey, der ist es, der bringt es auf den Punkt, der ist geil und der ist am Ende rausgeflogen. Mhm. Und dieses, und das ist so krass am Schreiben, dass ich das immer noch weiß.
Ja. Mhm. Und das hast du halt alleine nicht, ne? Also jetzt, um wieder zu
klar,
dem zu
kommen,
was du gesagt hast.
Klar, und dann denkst du manchmal, sehe ich das denn alleine? Also zum einen hast du niemanden, der dich da pusht. Also das haben wir ja schon jetzt ein bisschen mit diesem, ey, wir bringen uns, alleine das hilft
das
mir schon manchmal.
Deshalb reden wir ja darüber, ganz klar, genau.
Genau. Und gleichzeitig ist es so ein, ja, du hast es alleine nicht und sehe ich dann am Ende die Schwächen. Also dieses, der ist gut geworden, der Artikel, am Ende. Der ist, am Ende war der rund, der war toll, ich bin stolz und zufrieden. Was ist, wenn ich das nicht sehe? Wo ich den Absatz rausschmeißen muss, weißt du?
Mhm, ja.
Dann ist es wahrscheinlich auch okay, weil es wird Leute geben, die das mögen.
Ja. Ja,
das ist
und
total geil. Ich habe gestern einen Podcast gehört mit Lena Meyer-Landrut und Laura Marlina Seiler. Und die Laura Marlina Seiler hat die Sängerin gefragt, hast du manchmal diesen Druck, gefallen zu wollen? Und sie sagt, nein, habe ich nicht, ich habe einen Erfolgsdruck, aber ich habe nie einen Druck, gefallen zu wollen, weil ich weiß immer sicher, dass ich 5 bis 200 Leute kriege, die das mögen.
Mhm, ja.
Aber Fakt ist
bei Lena Meyer-Landrut wahrscheinlich eine leichte Untertreibung von
200. Ja, aber darüber ist sie sich sicher, sagt sie, aber sie hat das Problem, dass sie einen Erfolgsdruck hat. Das muss wieder erfolgreich werden, kommerziell auch.
Mhm, ja, ja.
So, das muss es sein. Und das ist etwas, was ihr da schwer fällt.
Ja.
Und dann sagt sie, hat sie gute Tage, an denen sie denkt, scheiß drauf, ich mach dieses Lied, wenn das nicht läuft, dann das nächste oder das übernächste wieder. Das ist okay.
Mhm. Aber ihre Label, bei denen sie veröffentlicht, denken vielleicht nicht so.
Vielleicht nicht, aber es gibt, worauf sie hinaus wollte, es gibt eben auch die anderen Tage.
Ja, okay.
Mhm. Weißt du, es gibt diese, also geiles Interview, war super ehrlich, ganz tolles Interview. Und auch über Erfolgsdruck, über so. Sie sagte, ihr Glück ist, sagt sie, dass sie mit einem stabilen Mindset gestartet ist. Also sie ist in einem guten Elternhaus aufgewachsen. Sie hatte die Idee von, ich kann das, ich kann es versuchen, läuft.
Mhm.
Das ist ein ganz großes Glück für sie. Und das habe ich nicht. Also nicht, dass ich sagen will, ich bin in einem schlechten Elternhaus aufgewachsen, darum geht's nicht. Ohne dass ich das hier als Erklärung oder Ausrede anführen möchte, es fühlt sich immer ein bisschen gut doof an für mich, aber dieses Aufzuwachsen mit einer Schwerbehinderung und durchs deutsche Schulsystem zu gehen mit einer Schwerbehinderung ist etwas, was mich, mein Mindset, meine Glaubenssätze ganz schön herausgefordert hat.
Mhm.
Also gerade ne, als Grundschule. Du wirst niemals Abitur machen. Ich weiß es noch wie heute.
Mhm. Ja.
Und dann ist das Buch natürlich eins, in dem ich mich genau damit beschäftige. In dem ich genau darüber schreibe, was es bedeutet, zu träumen von einem Leben, was ich führen will, trotz und mit einer Schwerbehinderung.
Ja. Was du ja momentan noch nicht machst, weil so von dem, was ich heraushöre, du an dem Punkt auch noch nicht bist, ist, dass du eben halt auch so Support-Ressourcen aus deinem Umfeld nutzt. Du gibst das noch niemandem zum Lesen, richtig?
Nee, das könnte ich natürlich tatsächlich mal tun, schon einzelne Teile.
Ja, also einmal das so, aber vielleicht ist es, also ich kann mir super gut vorstellen, dass es noch nicht der richtige Moment ist für den Stand, den dein Text hat für das Thema, das du hast. Was aber, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt ist, wenn du sagst, du musst halt selbst irgendwie jetzt erstmal diese Angstgefühle adressieren irgendwie. Das, was du vorhin gesagt hast, da möchte ich nochmal irgendwie den Schwerpunkt drauf legen. Du hast hier in dem Podcast zwei Bedenken geäußert, die sich wirklich gegenseitig so stark die Hand geben, dass das alleine eigentlich schon zu einer Blockade führen kann. Nämlich, du hast einerseits, hast du dieses Angstgefühl aufgebaut mit, was ist, wenn dein persönliches Umfeld quasi negativ darauf reagiert, dass du Zeit in das Projekt investierst? Mhm. Und gleichzeitig hast du gesagt, was wäre denn, wenn dein Umfeld negativ darauf reagiert, wenn dieses Projekt niemals fertig wird? Mhm. Und das sind ja zwei gegensätzliche Angstgefühle, die aber, wenn man sie zusammendenkt, dazu führen, dass du ja gar nichts machen kannst.
Für mich ist es ein und dasselbe, also für mich ist es nicht ein und dasselbe Gefühl, aber für mich ist es sozusagen, geht es in dieselbe Richtung.
Ja, es hat beides was mit Zeit zu tun, aber genau. Es ist gegensätzlich. Das eine ist, es wird negativ ausgelegt, wenn du es nicht fertig kriegst, aber die Bedingung dafür ist, dass du daran arbeitest, dass du es fertig kriegen würdest.
Ja, ich verstehe.
Und das andere ist, es wird dir negativ ausgelegt, wenn du daran arbeitest.
Vor allem.
Das wäre dann aber diese Konklusion von, du wirst es niemals fertig kriegen.
Aber es
beides
ist ja
zusammen
nicht
geht nicht. Also, oder doch, es geht schon. Also, es ginge schon, aber es ist dann halt, also da könntest du dir halt auch sagen, ja, okay, aber so eines dieser Angstgefühle musst du wegkriegen, weil das ist halt irrational.
Ja, und vor allem ist es geil, es ist ja nicht mal so, dass es, also für mich ist es, wie gesagt, es geht in dieselbe Richtung. Ich verstehe schon, was du meinst. Oh, ich wollte an einer Stelle gerade was sagen, an der du geredet hast. Blockade. Genau, also ich glaube, die habe ich auch ziemlich erfolgreich aufgebaut, tatsächlich. Und ja. Ich glaube, weißt du, was das Spannende ist? Dass ich ein totales Produktdenken habe. Wenn ich über diese blockierenden Sätze rede, dann ist es ein Produktdenken. Das ist so, ist es das jetzt wert, da Zeit, Energie, irgendwas reinzustopfen? Es geht ja auch um eine Rechtfertigung nicht nur vor Umfeld, sondern es geht ja auch vor mir. Ist es das wert, dass ich da jetzt Energie reinstecke, wo ich ja nicht sicher weiß, was da am Ende rauskommt? Also wie. Ja, es gibt auf Instagram, weil ja Frühling ist, siehst du gerade überall für immer diese Samen- und Wachstumsmetapher.
Ja.
Und das ist so, ist es das wert, Gartenarbeit zu machen, mich hinzusetzen, ein Beet umzugraben, zu sehen, wenn ich nicht weiß, ob das klappt?
Ja. Bleiben wir mal in der Metapher oder machen wir mal gar keine Metapher. So, du machst ja auch. Du machst ja in eurem Wohnprojekt, ihr habt ja auch einen großen Garten, ihr macht da ja auch durch, ihr baut ja Sachen an, ne?
Ja.
Also wirklich ganz faktisch, ihr macht da Gartenarbeit.
Ja, ich nicht.
Du nicht. Okay.
Weil die anderen sagen, ich habe ja zwei Apfelbäume und die habe ich mal zum, also ich, jedes Mal wieder denke ich, jedes Jahr wieder denke ich, und dieses Jahr mache ich Gartenarbeit.
Ja.
Und das ist so ein bisschen die Erzählung hier, das Narrativ ist, diese Apfelbäume haben bisher überlebt. Und wenn sie das bisher überlebt haben, dann werden sie wahrscheinlich auch einen Atomkrieg überleben, weil sie sind unter Birtes Hand aufgewachsen.
Okay.
Das ist Narrativ, deswegen mache ich nicht mehr Gartenarbeit.
Dann ist die Gartenarbeit wahrscheinlich nicht das Richtige, um zu fragen. Aber so dieses, machst du irgendwas in deinem, so in diesem Wohnprojekt, wo du sagst, okay, das ist jetzt vielleicht auch eine Arbeit, die objektiv gesehen keinen hundertprozentigen Outcome haben muss, die du aber trotzdem machst, weil sie dir gut tut. Darauf will ich hinaus. Mit Garten aber ging das halt recht gut. Also so, weil Gärtnern ist halt dieses, also viele Leute machen das ja auch einfach, weil
ja, es gibt hier mehrere Leute
Gefühl
am Hof,
ist
die nicht gärtnern, weil sie, hier ist zum Beispiel einer am Hof, das finde ich total spannend, das ist diese Metapher, ne? Die gärtnert einfach nur um zu gärtnern, das Gemüse verschenkt sie nachher, das isst sie gar nicht.
Mhm, genau, also genau, es ist ja so dieses, das machen ja super viele Leute einfach, weil sie Freude daraus bekommen, im Garten zu arbeiten, ein bisschen was um und dann, wenn dann was blüht, freut man sich, aber wenn da nichts blüht, ist es ja dann irgendwie in der Regel auch nicht so ein großes Drama. Also natürlich,
doch, letztes Jahr ging es mir so, ich war einfach total stolz darauf, dass ich das gemacht habe. Und es war nicht so, also es war jetzt schade, dass es nicht gekommen ist, aber es war auch nicht so schlimm. Ich habe einfach die Blumenzwiebeln alle falsch rum ein.
Oh, wow. Okay. Ach, meine Güte. Ja, okay.
Du sprichst sozusagen mit einer Gärtnerinnen-Analphabetin.
Verstehe.
Es ist wirklich High-Level.
Ja, okay. Ja, also, aber das wäre halt die Sache. Also, ich glaube, ich beziehe es mal auf den Schreibblock, weil ich habe das in letzter Zeit immer öfter. Das ist, glaube ich, auch so eine Sache des Älterwerdens. Früher, so während der Schulzeit, während dem Studium noch.
Oh, es war mir egal. Weißt du, wie viel ich geschrieben habe?
Ja, genau,
in der
Da habe ich nicht, ich habe nicht einmal darüber nachgedacht, ob das Endprodukt, das dann dabei rauskommt, wenn ich irgendetwas geschrieben habe oder ich irgendein Hobby-Bastelprojekt hatte, ob mit diesem Endprodukt irgendetwas passieren wird danach.
Ja.
Da denke ich auch heute öfter drüber nach. Einfach so, weil man hat halt weniger Zeit irgendwie, man hat weniger Freizeit generell. Und dass ich jetzt auch so Sachen so einer Verwertungslogik unterwerfe, also wirklich sage so, ah, lohnt sich das?
Ja.
Das ist auch hier bei diesem Pen and Paper Projekt, das ist ganz stark dabei und ich schreibe da irgendwie nur dran, weil ich es gleichzeitig auch geschafft habe, mir hier in der Umgebung wieder einen Freundes- und Bekanntenkreis aufzubauen, die halt auch Rollenspiele spielen, wo ich halt wirklich auch eine Idee habe von, ich kann das tatsächlich faktisch mal auf den Tisch bringen, höchstwahrscheinlich. Also mindestens mal meine persönliche Gruppe von Menschen um mich herum wird das vielleicht irgendwann mal ausprobieren können und dann kriege ich da ein direktes Feedback und so. Das ist aber natürlich auch, das ist ganz wenig. Also, aber das hilft mir, weil ich glaube, wenn ich jetzt nur darüber nachdenken würde, ich schreibe das nur, um es irgendwie mal online zu veröffentlichen und dann aus irgendeinem Wunder halt darauf ein Feedback zu bekommen, ich glaube, das wäre mir auch zu wenig Motivation. Aber irgendwas muss da sein.
Ja.
Und das ist ja irgendwie jetzt auch so ein bisschen,
also,
das schwingt dann ja auch
Punkt,
bei dir halt.
Es ist so spannend, das ist früher, ich denke da beim Reiten ganz oft drüber nach, dass ich, heute bin ich mit dem Pony ganz oft so, dass ich denke, ich mache um zu. Also ich trainiere bestimmte Sachen, damit sie einen gesünderen Rücken hat und bla bla, aber ich mache immer um zu. Und ja, ich habe so oft gedacht, als Kind war das nicht so. Als Kind war das mega leicht mit den Pferden. Ich habe mich draufgesetzt, bin galoppiert, fertig. Und es hat Spaß gemacht und Freude und es ist nicht mehr so leicht wie früher. Und ich habe oft darüber nachgedacht, wieso ist es nicht mehr so leicht wie früher? Was ist so? Also gestern war es wieder so leicht wie früher, aber es ist oft nicht mehr so leicht.
Ja.
Dann habe ich drüber nachgedacht, dachte, ja, weil das, dieses Umzu hatte ich früher nicht. Das gab's nicht. Und das ist so ein bisschen, es gibt dieser Lobo-Podcast, was Deutschland bewegt, heißt der, ne? Glaube ich.
Keine Ahnung. Ja. Den er mit seiner Frau zusammen macht?
Ja,
oder
genau.
Ein anderer? Ja,
genau.
Der könnte so heißen, ja.
Und die haben eine Folge aus dem Sommer letzten Jahres, da sprechen sie über die Rush Hour of Life. Und dieses Gefühl, dass alles so schnell vergeht. Und das habe ich total doll. Ich habe total doll, gerade, also jetzt, ich merke das in vielen meiner Lebensbereiche, dass ich denke, ich will eigentlich nicht mehr darauf warten, dass jetzt irgendwas kommt. Weißt du, dass die Selbstständigkeit anfängt zu laufen, dass ich doch nochmal dies mache, dass ich, weiß ich nicht so, das sind ganz viele Sachen, dass ich denke, irgendwie, ich warte da jetzt schon so lange drauf. Es darf jetzt kommen. Und gleichzeitig weiß ich natürlich, dass ganz viele Sachen Zeit brauchen. Und ich beobachte mich selbst auch mit Interesse. Also es ist gerade nicht so, dass ich in einer Sinnkrise bin oder so. Ne? Es ist wirklich, es geht mir gut damit. Beobachte mich mit Interesse und ich beobachte mit Interesse, dass es mich stresst, dass ich habe kein Problem mit älter werden. Ich werde gerne älter, aber dass es mich stresst, dass dieses zu warten sozusagen. Also dieses immer zu, das Gefühl zu haben, zu warten. Und dann eben genau zu gucken, womit verbringe ich meine Zeit, mit wem verbringe ich meine Zeit und womit.
Mhm, ja.
Und das ist tatsächlich schön. Ich mag ja Instagram offensichtlich. Ich habe gestern einen Reel durch Zufall in der Story von jemand anders verlinkt gesehen und mir das angeguckt. Und eigentlich möchte ich da hin. Und eigentlich ist es ja auch meine Beraterinnenlogik. Ne, meine Schreibberaterin in mir ist ja prozessorientiert. Deswegen sage ich, es ist so verrückt, dass es sich so produktig bei mir ist. Weil die Schreibberaterin in mir ist ja total prozessorientiert. Mhm. Und da war genau diese Frage, was machen wir denn, wenn wir immer das Gefühl haben, können wir jetzt Zeit dafür investieren, wo wir doch keine Zeit haben sozusagen und wenn wir nicht wissen, was es für ein Outcome hat. Und er sagt, das, was wir mit Passion tun, das, was wir tun, ist irgendwie, irgendwohin wird es gehen, aber wir werden nie wissen, wo das hingeht. Aber es geht darum, das zu tun, was du tun willst. Und ich fand es spannend, weil ich auch heute Morgen gedacht habe, ich hatte für mein Schreiben nie ein Warum. Nie. Und ich bin da so doll drüber gestolpert, über diese Bücher mit, wie finde zuerst dein Warum und dieses Ganze in der Richtung, ne? Du musst dein Warum finden und so. Es gibt ganz viele Sachen, für die ich das auch wichtig finde, die Motivation zu haben. Aber da kann das sowas sein wie der Antrieb, angefangen haben, die Geschichte zu schreiben. Weil du irgendwann kommst du ja beim Schreiben an den Punkt, an dem du denkst, an den du vergisst, warum du angefangen hast, das zu schreiben, weil du schon so in dem Thema drin bist. Also gerade bei wissenschaftlichen Sachen, ne, dass du, oder Sachbuchsachen, dass du irgendwann denkst so, oh, wenn, du hast es voll durchdrungen, das Thema, warum solltest du das jetzt noch erzählen? Und da ist es halt gut, am Anfang das einmal festgehalten zu haben.
Ja.
Aber dieses, ich wollte schon immer schreiben, weil, was Leute so erzählen, ne, dieses, was sich so gut anhört. Das konnte ich nie verbalisieren und ich fand es eine totale Erleichterung, dass als wir Anne Lamott gelesen haben, sie gesagt hat, sie hat es nicht. Also sie zitiert gerne dann, wenn sie gefragt wird, was ihre Schreibmotivation ist, andere Autoren, die ihre Warums erzählen. Und ich dachte, ja, weil ich habe das, also ich kann das nicht in Worte fassen. Es ist einfach so, dass ich schreiben möchte.
Das ist vielleicht irgendein Mantra, was du aufhängen solltest, weil das kontert ja tatsächlich eigentlich auch genau diese beiden Zweifel, die du vorhin formuliert hast.
Ja, ich fühle mich auch viel stärker jetzt gerade. Ich habe mich gerade selbst in Motivation geredet.
Genau, wenn du dir halt selbst diesen fiktiven Vorwurf stellst, den ja niemand aus deiner Familie und deinem Umfeld dir in der Realität stellt, aber halt eben dieses, warum investierst du denn Zeit egoistischerweise in dein Schreibprojekt, statt irgendetwas anderes zu machen, dann sagst du darauf, naja, weil du halt schreiben willst und musst. Das ist die Antwort darauf. Und wenn du dir den anderen fiktiven Vorwurf stellst mit irgendwie, oh, aber wird das denn jemals fertig? Dann kannst du darauf halt erstmal so auch mit so ein bisschen Gelassenheit erwidern, so, ja, keine Ahnung, vielleicht nicht, aber darum geht's in erster Linie gar nicht, sondern es geht erstmal darüber, dass du schreiben willst und dass du eine bestimmte Sache niederschreiben möchtest, nämlich halt eben genau deine Erfahrungen mit deiner Sehbehinderung. Und dass, ja, das idealerweise darauf hinausläuft, dass es irgendwann fertig wird, aber vielleicht halt auch nicht. Aber dann hast du immer noch dein anderes Ziel erfüllt, nämlich, dass du darüber schreibst.
Ich habe ja letztens schon mal davon erzählt, also ich glaube dir, also nicht on air, dass ich überlege, so was ich mit dem Blogartikel mache und dass ich eigentlich auf der Suche bin nach noch so einem anderen Weiterverarbeitungsformat, dass ich überlege so Podcast oder YouTube oder so. Und ich habe jetzt auf dem Fahrrad gestern, war das total klar für mich, dass es eigentlich sinnvoll wäre, sozusagen so einen kleinen zweiten Podcast zu haben, also einen Mini-Podcast, so 5-10 Minuten, wo es nämlich genau um dieses Thema des Buches geht. Also wie ich das Träumen lernte, ist ja mein Arbeitstitel.
Ja.
Vielleicht dann auch mit diesem Titel, wo es um sowas geht wie Mindset, wie Motivation, wie Träumen, wie was ist denn das eigentlich, wenn die Menschen von Authentizität reden? Ich habe das Wort richtig ausgesprochen. Geil. Ne? Also was ist denn das, wenn die Leute sagen, dieses tu, was du willst und du stehst da und sagst, aber ich weiß nicht, was ich tun will.
Ja.
Oder eigentlich will ich schreiben, aber von Schreiben kann ja niemand leben, weißt du? Ne?
Ja.
Also eigentlich ist es schon klar, was ich tun will, aber das ist nicht erlaubt. Also wer erlaubt es nicht, ist ja ich, aber das ist, also
ja,
klar.
Ja, genau. Ja.
So, kennst du diese Coaching-Geschichte mit dem Hammer? Also so ein Typ, der so ein Bild gekauft hat und er will dieses Bild an die Wand bringen, aber er hat keinen Hammer. Und dann weiß er, dass sein Nachbar eine hat und er könnte den leihen. Und dann denkt er darüber nach, dass sein Nachbar auch gestört von ihm sein könnte, wenn er da jetzt klingelt und fragt. Und dann erinnert er sich daran, dass sein Nachbar auch letztens im Treppenhaus nicht gegrüßt hat. Und dann sagt er, naja, vielleicht hat der Nachbar sich darüber geärgert, dass er letztens das und das gemacht hat. Und dann hätte er das auch einfach sagen können. Und schlussendlich klingelt er bei diesem Nachbarn und sagt, ja, ich bin auch oft genervt von dir. Und der Nachbar ist so, Achso, nee, er fängt an mit dem, deinen scheiß Hammer kannst du auch behalten.
Ja.
So, und der Nachbar so, Und das ist halt oft was wir total in uns tun, weißt du, dieses, wir, was ich gerade erzähle, wir haben diese Stimmen und wir fangen an zu sagen, irgendwie, ja, wie kann das sein, dass ich jetzt Zeit damit verbringe, mit diesem Ding, von dem ich nie weiß, ob es ein Produkt werden wird. Gärtnern ist anerkannt. Für Gärtnern Zeit zu investieren, selbst wenn es am Ende nichts bringt, also nichts bringt in Anführungsstrichen, das heißt, ne, es ist ja auch nicht so, wie die meisten Menschen Gärtnern, davon lebst du ja nicht. Und das ist ja nicht, dass du, es ist ja nicht mal eine finanzielle Ersparnis in der Regel. So. Das heißt, es hat ja auch eigentlich in der Verwertungslogik keine Daseinsberechtigung und trotzdem ist es gesellschaftlich erlaubt.
Ja, genau.
Aber zu sagen, wenn du sagst, irgendwie dieses Gefühl zu sagen, ich schreibe ein Buch, noch so einer. Weißt du, so einen Gedanken habe ich.
Ja.
So wie, wenn ich heute, mag ich ja kaum noch davon erzählen, dass ich als Jugendliche Gedichte geschrieben habe, weil es ist so, ah ja, das habe ich auch.
Mhm, ja.
So eine.
Ja, verstehe. Ja, vielleicht ist es ja dann halt auch genau so ein Fall von so Wording, dass du erstmal sagst, naja gut, du schreibst halt über deine eigenen Erfahrungen. Weil das ist sowas, wo ja erstmal niemand, ob jetzt eingebildet von dir oder tatsächlich, sagen würde, so, was, wie merkwürdig ist das denn? Mhm. Weil die Leute ja auch einfach dann annehmen könnten, sowas wie, du schreibst halt ein Tagebuch oder so. Und das ist ja nichts, was irgendjemand hinterfragen würde. Mhm. Das ist nochmal was anderes als, ja, ich schreibe ein Buch. Mhm. Weil ich verstehe total. Das ist erstmal dieses so, ach ja, klar. Du denkst, du willst eine berühmte Autorin werden oder sowas. Oder du wirst eine berühmte Autorin werden. Aber darum geht's ja gar nicht. So.
Ja.
Aber wie gesagt, genau. Ich glaube auch dieser Rechtfertigungsdruck, aber das weißt du ja selbst, so, den machst du dir selbst. Das kann ja gar niemand dich darauf ansprechen, wenn du niemand mit ihm hört.
Ja. Gesundheit.
Ah, ich dachte, ich könnte noch den Satz vollenden, bevor ich niesen muss. Aber nein, danke. Genau, solange du niemandem erzählst, dass du daran schreibst, kann dich ja überhaupt niemand darauf ansprechen.
Ja. Ja, genau. Und letztlich, und wenn schon, weißt du, und wenn die denken, ja, so eine eben, dann bin ich eben so eine und dann tue ich aber, letztlich ist das ja dieses authentisch sein, das, was du liebst, so, dann bin ich eben so eine.
Ja, du tust ja auch niemandem weh damit, außer dir selbst.
Ja, momentan
Schreiben ist Qual.
Aber ich glaube, momentan tue ich mir noch mehr weh, indem ich nicht schreibe, was ich schreiben will.
Ja, das ist auch wieder so ein Motivator. Das ist genau der Gradmesser, der sagt, okay, es ist, also was ist das schlimmere Szenario? Und wenn du dann für dich einfach bestimmst, so du willst schreiben, dann ist das schlimmere Szenario, du findest irgendwelche Gründe, warum du nicht schreibst.
Das ist, was ja Julia Cameron sagt. Du kannst dich jetzt hinsetzen und anfangen, einen Satz oder ein Wort pro Tag zu schreiben und dann hast du am Ende des Jahres vielleicht 365 Wörter. Oder du kannst es nicht machen, dann hast du diese Wörter nicht.
Ja, ja.
Und was ist das, was fühlt sich besser an, ist letztlich die Frage, ne?
Aha, ja.
Und trotzdem ist es ja irgendwie, sitzen wir denn da und denken, oh ja, dann sind diese Leute mit ihren Zehntausender-Tagen oder so. Ich weiß nicht, wie die das machen.
Ja, gut, aber wie viel von diesen 10.000 sind halt Schrott am Ende? Also wie viele dieser 10.000 schaffen es dann in einer Endfassung?
Ja, das stimmt.
Und trotzdem sind 10.000 ja super gut. So, auch das ist wieder die Sache mit 10.000 Wörter schreiben, von denen am Ende 200 Wörter übrig bleiben, ist immer noch viel besser als gar keine 10.000 Wörter schreiben. So, unbenommen. Aber man darf sich natürlich auch wieder nicht von dieser perfekten Welt blenden lassen. Da ist auch so, keine Ahnung, ist wieder, da haben wir ja auch immer mal wieder schon drüber gesprochen, das Thema brauchen wir hier gar nicht mehr aufmachen, aber ist manchmal auch so ein bisschen diese Book-Bubble, diese Autoren-Bubble, die man so in Social Media hat, die natürlich halt auch wieder hauptsächlich nur Erfolgserlebnisse teilen. Da sind sehr, sehr wenig Leute, die einfach mal offen darüber filmen, reden, schreiben, was auch immer, wie scheiße es läuft. Das ist so ein bisschen, ja, darf man sich auch nicht von blenden lassen.
Ich habe ja tatsächlich auch mit meinem Blog auch immer mal wieder so einen ganz spannenden Mindset-Glaubenssatz-Problem. Das ist richtig spannend. Da habe ich auch eine Zeit lang, da habe ich auch super interessiert drauf geguckt. Und zwar, immer wenn ich ein Lob bekommen habe dafür, hatte ich danach ein Problem zu schreiben. Das ist noch nicht ganz weg, aber ich bekomme zurzeit wieder gerade kein Lob. Das ist ganz gut. Ihr dürft mich loben, dann kann ich das üben. Aber ich glaube, dass es zurzeit die Arbeitshypothese ist, dass ich dadurch merke, dass es jemand liest. Also wenn da auf meiner Website steht, in den letzten 2 Wochen haben das 2000 Leute angeguckt, dann denke ich, das sind wahrscheinlich Bots gewesen. Keine Ahnung, ich denke da gar nicht wirklich drüber nach. Aber sobald mir jemand was dazu schreibt, dann bin ich so, oh Gott, da muss der nächste Artikel auch wieder gut werden.
Ja, ja, ja.
So.
Oh, das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema für sich. So, das ist dieses, genau, irgendwie Erwartungsdruck. Ja.
Ja, aber auch und da, letztlich
den kannst
ist
du
es
ja bei deinem, den kannst du ja bei deinem Buchprojekt noch gar nicht haben.
Nee, genau.
Das hat ja noch, das hat das ja außer hat dir noch niemand gelesen.
Die Melanie Rabe mal gesagt, dass ihr erstes, also sie wollte ja über einen Verlag veröffentlichen und hat das erste Buch, das angenommen und veröffentlicht wurde, ist richtig gut gelaufen. Ich weiß nicht, ob man das als Bestseller bezeichnen kann, aber es ist halt richtig, richtig, richtig gut gelaufen. Und dann haben ihr Leute gesagt, als sie angefangen hat, das zweite zu schreiben, ja, das zweite ist ja immer viel schlimmer, weil man ja diesen Erfolgsdruck hat und wieder so. Und sie sagt, das war so schlimm, also dass ihr alle Leute gesagt haben, ja, aber das zweite, das ist ja viel schwerer als das erste.
Ja, ja, ja. Ja, nee, es kann auf jeden Fall auch eine Bürde sein, wenn man so gerade irgendwie so ein Erstlingswerk richtig erfolgreich hat. Es gibt ja zahllose Beispiele über alle Formen der Kultur hinweg, wo Leute dann halt eben nicht mehr anknüpfen konnten an den Erfolg eines Erstlings. Und das wird oft sicherlich auch mit irgendwie diesem Erfolgsdruck zusammenhängen, bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Weil ich meine, manchmal ist es halt so. Manchmal hat man eine richtig gute Idee. Und das heißt nicht zwingend, dass man danach nochmal eine andere richtig gute Idee haben wird auf dem Level. Oder vor allem nicht direkt danach. Also
ja,
vielleicht irgendwann nochmal, aber
weißt du, und wenn, dann gefällt es halt 500 bis 200 Leuten.
Ja, genau, da sind wir wieder bei dem 500 bis 200 Leute Ding. Ja, so. Ganz genau.
Und das ist ja, das, also es ist auch gerade das, was ich bei Instagram zum Beispiel denke. Dann denke ich, ey, wenn ich mit dem, was ich sage, mit dem, was ich mache, 3 Leute erreiche, dann ist es super.
Ja.
Also ich erreiche zurzeit um die 5000 Konten im Monat. Das ist deutlich mehr über 3 Leute.
Ja.
Und genau, ich bin so, weißt du, wenn es eine Person, wenn es einer Person hilft, wenn es eine Person aufbaut, wenn es eine Person motiviert, dann habe ich mein Ziel erreicht.
Ja, genau.
Dann kommt wieder, ist das egoistisch? Nein, es ist nicht egoistisch. Ich möchte, dass diese Welt unterstützend wird. Ich möchte, dass wir uns gegenseitig aufbauen und motivieren, unterstützen. Und wenn ich dazu einen Teil leisten kann, dann tue ich das gerne. Also das ist mein Ziel. Ich möchte ein Teil dieser Welt sein. Ich möchte diese Welt gestalten.
Ja. Ja, und das sind halt einfach genau die guten Ziele, die eigentlich dafür sorgen sollten, dass du relativ ohne Ballast drauf los produzieren kannst.
Ja, total. Und weißt du
Sei
was?
Es jetzt
aber das ist
Content,
noch neu.
Ja,
es ist
ja
neu, dass ich das aussprechen kann. Es ist neu, dass ich das selber hören kann, weil ich ganz lange gedacht habe, ist es egoistisch, Content zu produzieren?
Ja.
Und das ist total spannend, die Egoismusfrage. Das ist auch überhaupt eine ganz andere Frage, wo die herkommt. Und die hängt ja aber auch mit diesen ganzen anderen Sachen zusammen. Es ist auch so ein spannendes gesellschaftliches Narrativ. Ne, ist es, dass das egoistisch sein könnte, für dich was zu tun, für was weiß ich, so. Und das klingt so komisch, aber mein Gefühl ist, ich bin in einem neuen Kontakt mit mir und ich bin eben in diesem Kontakt, dass ich jetzt merke, wenn ich diese Gefühle habe zum Schreiben, dass ich eben, was ich am Anfang auch schon gesagt habe, dass ich denke, ach, guck mal, spannend. Und die aussprechen kann, darüber nachdenken kann, die teilen kann. Genau. Natürlich es fällt mir noch leichter, hier mit dir darüber zu sprechen, weil ich kann ja total gut ausblenden, dass es jemand hört. Hört ja natürlich niemand.
Ja.
Und bei Social Media kommt schon eher die Frage, darf ich das als Schreibberaterin sagen? Aber natürlich darf ich das. Also möchten die Leute nicht hören, es hat letztens jemand gesagt, so eine Marketing-Person, dieses, deine Kunden wollen nicht deinen Struggle, also an Coaches und so gerichtet, deine Kunden wollen nicht deinen Struggle sehen, sondern deine Kunden wollen, dass du deren Vision Board bist. Also du bist sozusagen die gute Zukunft deiner Kunden.
Ja.
Kundinnen.
Ach Gott.
Und ich dachte so, ja, aber das ist doch genau wieder, was wir da aufmachen. Wir machen doch genau wieder diese Fake-Welt auf.
Ja, ja, genau. Einmal das und vor allem, ich finde, das ist auch falsch gedacht in dem Sinne von, das ist so diese Überlegung von so, oh Gott, ich muss zu einer Person gehen, die das, was ich nicht hinkriege, selbst perfekt macht.
Ja, da haben wir schon drüber gesprochen in der Schreibberatungsfolge, in der wir auch darüber gesprochen haben mit dem.
Aber das ist ja auch Quatsch. Also jetzt mal, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, mit dem, was wir in dieser Episode besprochen haben, mit diesem so, man macht sich selbst so einen Erfolgsdruck und man vergleicht sich ja auch die ganze Zeit mit anderen. Das ist genau das mit dem so, dieses andere Leute kriegen 10.000 Wörter am Tag hin, wie schaffen sie das? Das ist halt auch so dieses so, ich weiß gar nicht, ob ich mir irgendwie einen Coach holen würde, der sich als so komplett perfekt inszeniert. Weil ganz ehrlich,
ich hätte immer das Gefühl, ich habe keinen Ansatzpunkt mit denen.
Ja, genau. Ich habe dann auch so das Gefühl so, ich habe dann für mich direkt das Gefühl so, na, ich könnte diesem Coach ja gar nicht genügen.
Ach, das ist auch ein spannender Gedanke. Ja,
So.
Okidoki. Ja, vielen Dank für die Schreibberatung, Dennis. Wir müssen zum Ende kommen für heute. Dennis?
Hä?
Jetzt, da bist du wieder.
Ich war gemutet. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich gemutet habe, weil ich habe definitiv nicht auf den Mute-Knopf gedrückt. Was ist denn hier los? Ja, nein, okay, Studio Link denkt auch, dass wir aufhören sollten. Genau, ich habe auch gerade auf die Uhr geguckt und gesehen, dass
ich habe gleich noch einen Schreibberatungstermin, deshalb.
Genau, ja.
Müssen wir jetzt aufhören. Ich mache dir immer so, dass es Menschen passt, deswegen auch manchmal sonntags.
Ja. Ha, die Freuden der Freiberuflichkeit.
Genau, die Freuden der Freiberuflichkeit ist auch echt voll so. Ich in der Woche, wenn ich das Gefühl habe, ich werde krank, kann ich mal eine Stunde schlafen und dann geht es mir wieder gut.
Ja.
Ja, also. Gut.
Dann, ja, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge, bei der es ausschließlich um unsere eigenen Projekte und aber auch natürlich darüber hinaus, wie gehen wir damit um. In unserem Redaktionsplan habe ich das jetzt genannt, warum zweifeln wir so bescheuert an unserem eigenen Schreiben?
Ja, richtig geil und ich glaube, da sollten wir auch viel mehr drüber sprechen. Also ja. Super. Genau. Hat mir großen Spaß gemacht, die Folge.
Bei der nächsten Folge könnt ihr euch dann wahrscheinlich freuen auf das, was wir heute eigentlich machen wollten, nämlich das Medium beim Schreiben. Haben wir schon mal direkt was für die nächste Folge geplant.
Richtig. Yay. Gut. Bis dahin. Ja. Ciao.
Bis dahin. Ciao.